Ich möchte euch wirklich für diesen überaus herzlichen Empfang zu dieser großartigen Veranstaltung danken. Es ist nicht neu für mich, in der Aula einer Schule zu sprechen. 5 Jahre lang leitete ich ein College zur Ausbildung von Lehrern in Ostafrika. Ich fühle mich in dieser Atmosphäre sehr wohl. Die Frau hier zu meiner Rechten ist meine Frau. Und wenn ihr mich einladet, dann bekommt ihr 2 für den Preis von einem. Hier sind wir nun. Wir beginnen immer mit einer Proklamation aus der Bibel, da uns die Erfahrung vieler Jahre gezeigt hat, dass man die Kraft Gottes in einer Situation mit am nachhaltigsten freisetzen kann, wenn man sein Wort proklamiert. Aus diesem Grund beginnen wir immer damit und wir werden euch mit hineinnehmen. Wir proklamieren Matthäus 24, 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Versteht ihr, das Ende der Zeit kann erst dann kommen, wenn wir dem Gebot des Herrn gehorcht und jeder Nation, jedem Volk, jeden Stamm sein Evangelium gebracht haben. Wir sind nun seit fast 2000 Jahren dran, aber diesen Job haben wir sicherlich noch nicht erledigt. Jesus wird erst dann zurückkommen, wenn wir diesen Auftrag erfüllt haben. Sprecht uns dieses Bibelwort doch bitte nach. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Nun nochmal gemeinsam. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Amen. Als ich eure Einladung erhielt, zum Thema, wie man die Kluft zwischen den Generationen überbrückt, zu sprechen, dachte ich zunächst, welche Kluft? Ihr seht das aus einem anderen Blickwinkel als ich. Ich sehe auf über 80 Jahre zurück und für mich gibt es eigentlich keine Kluft zwischen den Generationen. Ich sehe die Generationen eher wie unzählige Menschen, die in einem großen Saal in unterschiedlichen Blöcken sitzen. Hier die Kinder, dort die jungen Leute, die reifen Männer, die älteren Männer und dann Leute in meiner Altersgruppe. Der Saal ist dunkel, aber es gibt einen Scheinwerfer, der über die Menschen hinwegschwenkt und von einem Block zum nächsten weitergeht und dabei jeweils nur 1 oder 2 Sekunden verharrt. So vergeht die Zeit. Sie vergeht sehr schnell. Ich denke, wir sollten nicht allzu viel über eine Kluft zwischen den Generationen sprechen. Ich neige eher dazu, die Dinge hervorzuheben, die wir alle gemeinsam haben. Über diese Dinge möchte ich sprechen. Im Buch Prediger, Kapitel 11, Vers 10 heißt es, ganz am Ende des Verses, denn Kindheit und Jugend sind Nichtigkeit. In einer anderen Übersetzung steht statt Nichtigkeit das Wort bedeutungslos. Das trifft die Sache ganz gut. Es ist etwas gemeint, das leer, bedeutungslos und unwichtig ist. Wie ich die Sache sehe, stimmt das auch. Die Unterscheidungen zwischen Kindheit und Jugend und Erwachsenenalter und hohem Lebensalter sind im Grunde leer und bedeutungslos, da sie die wichtigen Wahrheiten des Lebens nicht widerspiegeln. Die wirklich wichtigen Dinge, vor allem im Leben eines Christen, gelten für Kinder, junge Menschen, alte Menschen und Menschen wie mich gleichermaßen. Ich möchte über 4 solche Dinge sprechen, die zum Leben eines Christen gehören und die für Menschen eurer Altersgruppe genauso real sind wie für Menschen meiner Altersgruppe. Der erste Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist Loyalität. Das ist nun nicht gerade ein sehr religiöses Wort. Es wird nicht oft gebraucht, aber es ist ein sehr biblisches Konzept. Was wir Glauben nennen, lässt sich oft mit dem Wort Loyalität besser verstehen. Sowohl im Hebräisch des Alten wie auch im Griechisch des Neuen Testaments bedeutet das Wort Glaube gleichzeitig auch Treue. Es gibt keinen Unterschied zwischen beiden. Du kannst nicht gläubig sein, ohne nicht gleichzeitig auch treu zu sein. Eine Unterscheidung in diesem Punkt wäre nicht korrekt. Der Glaube besteht für uns oft aus einer Reihe von Glaubenssätzen und Regeln, an die wir glauben. Es ist wichtig, was wir glauben. Aber das ist noch nicht alles. Glaube heißt, an eine Person zu glauben, einer Person gegenüber loyal zu sein. Glaube ist Loyalität. Wenn Druck und Versuchungen aufkommen, Loyalität gegenüber dem Herrn Jesus Christus. Wenn du nur weißt, was du glaubst, wird das in schwierigen Zeiten keinen Bestand haben. Der Apostel Paulus saß im Gefängnis und wartete auf seinen Prozess und möglicherweise auch auf seine Hinrichtung. Und er sagte, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Er sagte nicht, ich weiß, was ich geglaubt habe, sondern wem ich geglaubt habe. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ein Glaube, der nicht persönlich auf Jesus gerichtet ist, ist kein biblischer Glaube. Junge Menschen und Kinder sind zur Loyalität genauso fähig wie alte Menschen. Ja, manchmal sogar noch mehr. Meines Erachtens sind viele, wenn auch nicht alle Kinder, ihren Geschwistern, ihren Eltern und ihrem Elternhaus gegenüber sehr, sehr loyal. Einige sind ihrer Schule gegenüber loyal, andere ihrem Fußballverein oder einer anderen Gruppierung. Deshalb dürfte euch das Wort Loyalität helfen, zu verstehen, was Glaube ist. Und das ist keine Frage des Alters. Kleine Kinder können genauso loyal sein wie ältere Menschen und ich glaube tatsächlich, dass sie manchmal sogar noch loyaler sind. Denn ihr Leben ist weniger kompliziert. Sie wissen, wer ihre Mutter ist, wer ihr Vater ist und wer ihre Freunde sind. Es ist überschaubar. Was ich als nächstes für das Leben als Christ für absolut notwendig halte, ist Freundschaft. Ich glaube, dass sich alle Menschen Freundschaft wünschen, eine persönliche Beziehung mit jemand anderem. Das Tragische an unserer modernen Gesellschaft ist, dass so viel davon zerbricht. Vielleicht auch im Leben von einigen von euch. Vielleicht hast auch du keine solche enge persönliche Beziehung zu anderen. Du hast niemanden, dem du voll und ganz vertrauen kannst, niemandem, dem du dich verpflichtet fühlst. Weil die Familienstrukturen zerbrechen, gehen viele, viele junge Menschen, und ich bin vielen von ihnen begegnet, gehen sie völlig isoliert durchs Leben. Sie sind mit nichts und niemandem verbunden. Sie wissen nicht, was es heißt, einen Freund zu haben, einen echten, wirklichen Freund zu haben. Doch Freundschaft ist ein Teil des Christenlebens. Was sehr eng damit zusammenhängt, ist der dritte Punkt, nämlich Hingabe. Du kannst kein wahrer Christ sein ohne persönliche Hingabe an Jesus Christus. Hingabe fällt niemandem leicht, aber ich denke, junge Menschen tun sich damit leichter als ältere Menschen, denn je älter man wird, desto mehr verhaspelt man sich in den Dingen des Lebens. Man hat einen Beruf, ein eigenes Haus, man bezahlt seinen Wagen ab, man hat zahlreiche Verpflichtungen. Echte Hingabe ist ein Kampf. Doch Menschen in der Altersgruppe, in der viele von euch sind, haben noch nicht allzu viele Verpflichtungen. Ihr könnt euch Jesus hingeben. Ihr könnt sagen, hier bin ich Jesus, ich werde dir dienen, ich werde tun, was du sagst. Ich gebe mich dir hin, Herr Jesus. Es kamen schon viele Menschen mit Problemen zu mir in die Seelsorge. Nichts schien bei ihnen zu funktionieren. Sie sagen zwar, dass sie glauben, aber sie bekommen nicht die Resultate, die der Glaube eigentlich bringt. Und ein Grund dafür ist sehr oft der, dass sie keine echte persönliche Hingabe an Jesus Christus haben. Jesus läuft nicht nebenher. Er verlangt unsere absolute Loyalität. Er verlangt, dass wir uns ihm total und vorbehaltlos zur Verfügung stellen. Und wenn wir das tun, bekommen wir auch die entsprechenden Resultate. Das vierte, das meiner Meinung nach alle Menschen gemeinsam haben, ist der Wunsch, erfolgreich zu sein. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der ein Versager sein wollte. Ich bin Hunderten von Menschen begegnet, die scheiterten, aber nicht, weil sie das gewollt hätten, denn irgendwo sehnt sich jeder Mensch nach Erfolg. Ich möchte euch heute völlig kostenlos den Schlüssel zum Erfolg zeigen. Ich kann das mit großer Zuversicht tun, weil er in meinem Leben funktioniert. Es ist nur ein ganz einfacher Vers aus dem ersten Brief des Johannes, 1. Johannes 2,17. Die meisten wirklich wichtigen Wahrheiten in der Bibel sind ganz einfach. Ich war lange Zeit ein professioneller Philosoph. So bestritt ich meinen Lebensunterhalt. Man ist erst dann ein professioneller Philosoph, wenn man davon leben kann. Wie ich es sehe, besteht die Aufgabe eines Philosophen darin, die Dinge kompliziert zu machen. Und je komplizierter er die Dinge macht, desto mehr meinen die Menschen, er sei clever. Als ich eines Nachts in einer Kaserne dem Herrn Jesus begegnete, änderte sich das schlagartig. Ich war es gewöhnt, Philosophen zu lesen wie Kant, die Sätze schrieben, die sich über zwei Seiten hinzogen. Was mich an der Bibel beeindruckte, war die Tatsache, dass sie ganz einfach und bodenständig ist. Ich erkannte, dass es noch eine andere Art von Weisheit gibt, die Dinge nicht kompliziert macht. Manchmal machen wir die Dinge kompliziert, weil wir uns der Wahrheit nicht stellen möchten. Die Wahrheit ist zu klar, zu kraftvoll und zu überzeugend. Hier nun mein einfaches Erfolgsrezept und ich verlange keinen Aufpreis dafür. Ihr bekommt es so, wie ich es bekam, umsonst. Umsonst habe ich empfangen, umsonst gebe ich. Aber ich möchte dazu sagen, dass es in meinem Leben wirklich funktioniert. 1. Johannes 2,17. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ihr müsst verstehen, was hier mit dem Wort Welt gemeint ist. Die Welt ist hier die ganze Gesellschaft, die sich nicht der gerechten Regierung des von Gott eingesetzten Königs, nämlich Jesus, unterstellt. Die Welt kann sehr religiös sein, sehr intellektuell, ja sogar sehr moralisch. Aber sie ordnet sich nicht dem König Jesus unter. Sie sieht gut aus, doch sobald man mit diesen moralischen, religiösen Menschen über eine persönliche, vorbehaltlose Hingabe an Jesus spricht, steht etwas in ihnen auf. Der alte Rebell. Und dann wird offensichtlich, dass hinter all der Moral nichts anderes steckt als Rebellion. Deshalb müssen wir lernen, was es heißt, anders zu leben. So lebt die Welt. Sie macht nicht alles schlecht. Sie kann sehr moralisch sein. Sie kann auf ihre Weise recht gut sein. Aber sie unterstellt sich nicht der Herrschaft Jesu. Und Gott hat Jesus als König eingesetzt. Jeder, der sich Gottes König nicht unterwirft, ist ein Rebell. Vielleicht ein religiöser Rebell, vielleicht ein intellektueller Rebell, vielleicht ein wohlhabender Rebell, aber dennoch ein Rebell. Und dieses ganze System, das die Herrschaft Jesu ablehnt, vergeht. Es ist auf dem absteigenden Ast. Die Welt vergeht und mit ihr jede Lust, jedes Verlangen, das mit der Welt zusammenhängt. Wir wohnen im Zentrum von Cleveland derzeit und ich sah mir all diese großen Bürogebäude an, den Terminal Tower und die anderen. Immer wenn ich solche Bürotürme sehe, denke ich an einen Satz aus dem Propheten Jesaja, wo er über die Zeit spricht, wenn Türme fallen. Und ich glaube, dass ein Tag kommt, an dem die Oberfläche der Erdkruste reißen und jedes hohe Gebäude in jedem Teil der Welt fallen wird. Das wird ein Zeichen dafür sein, wie sehr Gott die Arroganz, den Stolz und die Eigenständigkeit des Menschen ablehnt. Mich beeindrucken diese Bauten nicht mehr. Ich nutze sie, aber ich vertraue nicht auf sie. Es kommt ein Tag, an dem all das vergeht. Das Einzige, was bleiben wird, ist der, der den Willen Gottes tut. Denn der Wille Gottes ist unerschütterlich, unveränderlich, ewig und unbesiegbar. Und wenn du deinen Willen mit dem Willen Gottes in Einklang bringst, wirst du wie der Wille Gottes sein. Unerschütterlich, unveränderlich und unbesiegbar. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Gottes Willen für dein Leben herausfinden und dich dann verpflichten, ihn zu tun. Ich ging diese Verpflichtung 1941 ein, als ich Soldat der britischen Armee im Zweiten Weltkrieg war. Ich tat das nicht in einem religiösen Umfeld. Ich ging in keinen Gottesdienst. Ich wurde mit der Person Jesus konfrontiert. Ich sah ihn nicht, aber ich wusste, dass er da war. Ich spürte, dass ich mit einer unsichtbaren Person kämpfte. Vielleicht kennen einige von euch die Geschichte, in der Jakob die ganze Nacht mit einem Mann kämpft. Er konnte ihn nicht überwinden, doch am Ende klammerte er sich an ihn fest und er sagte zu ihm, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Ich fand mich plötzlich in einer direkten, wenngleich nicht sichtbaren Beziehung mit Jesus wieder, mitten in der Nacht, auf der Stube, in der Kaserne. Und ich klammerte mich an ihm fest und ich sagte, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Ich war so wild entschlossen, dass ich immer wieder sagte, ich lasse dich nicht gehen, ich lasse dich nicht gehen, ich lasse dich nicht gehen. Da kam die Kraft Gottes über mich, warf mich zu Boden und ich verbrachte eine Stunde oder noch länger mitten in der Nacht in einer Kaserne unter der Kraft Gottes auf dem Boden. Meine Bekehrung hatte wirklich nichts Intellektuelles an sich. Am nächsten Tag stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass ich ein völlig anderer Mensch geworden war. Wisst ihr, die britische Armee ist die Gruppe von Menschen auf der Welt, die am übelsten daherredet. Niemand sonst verwendet solche schlimmen Worte wie dort die Leute in der Armee. Es tut mir leid, das zu sagen, aber es ist so. Und ich war einer davon. Was mit mir geschah, konnte ich damals nicht theologisch erklären. Am Tag zuvor konnte ich nicht beten. Ich wusste nicht, was und wie ich beten sollte. Doch am nächsten Tag konnte ich keinen Krug Wasser mehr trinken, ohne Gott dafür zu danken. Für mein Denken war das etwas Außergewöhnliches, aber es war so. Ich war zwar kein Alkoholiker gewesen, aber ich trank recht gerne. In der britischen Welt ist das Pub, die Kneipe, der Dreh- und Angelpunkt. Jeden Abend um 6, wenn mein Dienst zu Ende war, ging ich in die Kneipe vor Ort. Auch an dem Tag, nachdem ich Jesus begegnet war, hatte ich noch keine Vorbehalte dagegen, auch mal etwas zu trinken, und ich habe sie im gewissen Maße auch heute nicht. Ich ging wieder zur Kneipe, doch als ich auf die Tür zusteuerte, wollten meine Beine auf einmal nicht mehr. Sie gingen nicht über die Schwelle. Ich stand da und debattierte eine Zeit lang mit meinen Beinen. Und dann fiel mir etwas auf. Ich hatte kein Interesse mehr daran, über diese Schwelle zu gehen. Was mich noch am Abend zuvor dorthin gezogen hatte, bedeutete mir nun nichts mehr. Ich war ein völlig anderer Mensch. Und zwar nicht, weil ich einer bestimmten Lehre geglaubt hatte, sondern weil ich Jesus persönlich begegnet war. Du kannst einer Gemeinde beitreten, du kannst ein Gebet sprechen, du kannst auf einer Konferenz eine Antwortkarte ausfüllen und nichts ändert sich. Doch wenn du Jesus begegnest, wirst du verändert. Das ist sicher. Ich möchte nun über einen bestimmten Aspekt des Erfolgs sprechen. Ich hatte eine sehr intellektuelle Schulbildung genossen. Vom 9. bis zum 25. Lebensjahr war ich in verschiedenen Internaten. Eton College, Universität von Cambridge und so weiter. Mein Intellekt war vollgestopft. Doch meine Menschenkenntnis war recht dürftig. Deshalb schickte mich daher nicht auf eine Bibelschule, wenngleich ich sehr für Bibelschulen bin. Ich brauchte keine. Er wusste, was ich brauchte. Er schickte mich in die Armee.
Bible college. I didn't need one. And he knew what I needed. He put me in the army.
Als ich mich bekehrte, war ich ein Gefreiter ohne Sold. Das lag daran, dass ich nicht zur kämpfenden Truppe wollte. Also trat ich der Armee bei unter der Bedingung, dass ich keine Waffe tragen musste, nicht aus Glaubensgründen, sondern wegen meiner philosophischen Überzeugung. Mein Rang in der Armee lautete offiziell vor Ort diensttuender Gefreiter ohne Sold. Das ist so niedrig wie ein Wurm, ohne tatsächlich ein Wurm zu sein. Und unter diesen Umständen begegnete mir der Herr. Ich hatte dem Glanz und der Berühmtheit von Cambridge und des King's College den Rücken gekehrt und begegnete dem Herrn als vor Ort diensttuender Gefreiter ohne Sold, mitten in der Nacht, in der Kaserne. Dann brauchte ich Schulung, aber keine intellektuelle Schulung. Mein Verstand war schon übertrainiert. Ich musste vielmehr lernen, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und Gott bot mir das in der britischen Armee. Ich bat nicht darum, ich hätte mich nicht dafür beworben, doch 5,5 Jahre lang lebte ich mit Menschen zusammen, die von ihrer Herkunft, ihrem wirtschaftlichen Status und ihrem Lebensstil so ganz anders waren als ich. Als ich in die Armee kam, wusste ich nicht, wie 90% der Briten überhaupt lebten. Ich hatte nie etwas mit ihnen zu tun gehabt. Das änderte sich in der Armee. Ich musste nun jeden Tag mit ihnen zusammenleben. Auf diese Weise schulte Gott mich für den geistlichen Dienst. Das wusste ich damals nicht. Er hatte es mir nicht im Voraus gesagt. Ich war 2 Jahre in den Wüsten Ägyptens und Libyens und war bei der Schlacht von El Alamein irgendwo im Hintergrund. Ich war Krankenpfleger, Sanitätssoldat. Dann bekam ich eine Krankheit in den Füßen und da ich im Sanitätskorps war, waren genügend Ärzte da und jeder gab dieser Krankheit einen anderen Namen, aber niemand konnte sie heilen. Ich ging ins Krankenhaus und war 1 Jahr ununterbrochen in Militärkrankenhäusern. Das war ein wichtiger Teil meiner Schulung. Zu jener Zeit kannte ich den Herrn bereits. Ich war auch schon im Geist getauft. Ich glaubte an die Bibel. Aber als ich so Tag für Tag im Krankenhaus lag, wurde ich schwer depressiv. Ich sagte mir, ich weiß, Gott könnte mich heilen, wenn ich nur den Glauben hätte, aber ich habe keinen Glauben. Ich war in einem tiefen Tal. Doch eines Tages las ich in Römer 10,17, also kommt der Glaube durch das Hören und das Hören durch das Wort Gottes. Das war ein Lichtstrahl in der Dunkelheit. Wenn ich keinen Glauben hatte, konnte ich ihn bekommen. Der Glaube kommt dadurch, dass man hört, was Gott in seinem Wort sagt. Also beschloss ich, die Bibel durchzugehen und alles mit einem blauen Stift zu markieren, was mit Heilung zu tun hatte. Und wisst ihr, was ich am Ende hatte? Eine blaue Bibel. Ihr würdet euch wundern. Dennoch änderte sich nichts an meinem Problem. Da lag ich nun, ich der Philosoph. Die Seele ist das Entscheidende, der Körper ist unwesentlich, Gott möchte also meine Seele, aber interessiert sich nicht für meinen Körper und so weiter. Aber dann las ich Sprüche 4, 20 bis 22. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung oder Medizin für ihr ganzes Fleisch. Als ich Fleisch las, dachte ich, damit ist der Fall erledigt. Nicht mal ein Philosoph kann Seele oder Geist verstehen, wenn hier Fleisch steht. Gott sagt, sein Wort ist Medizin für mein Fleisch. Ich wollte deshalb Gottes Wort wie meine Medizin einnehmen. Als Sanitätssoldat wusste ich, wie man seine Medizin einnimmt, 3-mal täglich nach den Mahlzeiten. Also sagte ich mir, ich nehme Gottes Wort als meine Medizin ein, 3-mal täglich nach den Mahlzeiten. Das tat ich dann auch. Nach einer Weile wurde ich auf eigene Verantwortung entlassen. Die Ärzte wollten dafür nicht die Verantwortung übernehmen. Wohin ich auch ging, zog ich mich 3-mal täglich nach den Hauptmahlzeiten zurück, schlug meine Bibel auf, neigte mein Haupt und sagte, Gott, du hast gesagt, diese Worte wären Medizin und ich nehme sie jetzt als meine Medizin ein. Ägypten hatte schon ein schlimmes Klima, doch ich wurde dann in den Sudan versetzt, wo das Klima noch schlimmer ist, heiß und trocken, im Grunde recht elend. Dort heilte mich Gott. Damit bewies er mir, dass seine Verheißungen nicht von äußeren Umständen abhängig sind, sondern davon, dass wir seine Bedingungen erfüllen. In meinem kleinen Büchlein God's Medicine Bottle erzähle ich die Geschichte, wie ich dadurch geheilt wurde, dass ich das Wort Gottes als meine Medizin einnahm. Dann wurde ich von der Hauptstadt Khartoum an einen Ort namens Atbara versetzt, der etwas weiter nördlich an der Eisenbahnstrecke liegt. Als britischer Soldat reiste ich in einem Eisenbahnabteil, zu dem keine Einheimischen Zutritt hatten. Ich hielt das für unfair, aber so war es nun. Wir fuhren in den Bahnhof ein, ich schaute auf den Bahnsteig, er war heillos überfüllt. Dort wimmelte es von allen möglichen Kreaturen, alte Männer, alte Frauen, junge Männer, junge Frauen, Kleinkinder, Babys, Esel, Maultiere, Kamele, Hühner, alles Mögliche. Ohne mir groß etwas dabei zu denken, sagte ich, was Gott wohl über diese Menschen denkt. Und ich bekam augenblicklich eine Antwort, die ich nicht erwartet hatte. Sie lautete: einige schwach, einige töricht, einige stolz, einige böse und einige über alle Maßen kostbar. So sieht Gott die Menschheit. Einige sind schwach, einige töricht, einige stolz, einige böse. Aber mittendrin sind auch jene, die über alle Maßen kostbar sind. Ich war an jenem Ort verantwortlich für eine Art medizinische Notaufnahmestation. Dort wurden kranke Soldaten eingeliefert. Ich war allein verantwortlich dafür. Ich hatte zwei Betten mit Matratzen und Nachthemden aus Flanell für die Patienten. Es waren keine Patienten da, also nutzte ich die Gelegenheit, zum ersten Mal seit Jahren wieder in einem richtigen Bett zu schlafen. Das war ein Genuss. Das war auch das erste Mal, dass ich nicht nur in der Unterwäsche schlafen musste, denn die britische Armee gab nie Schlafanzüge für ihre Soldaten aus. Also zog ich eines dieser Nachthemden an und legte mich auf einer richtigen Matratze schlafen. In den frühen Morgenstunden kam der Geist Gottes über mich und ich hatte eine gewaltige Gebetslast für die Menschen im Sudan, im nördlichen Sudan, die fast ausschließlich Muslime sind. Das hatte nichts mit Emotionen zu tun, denn diese Menschen sind nicht unbedingt sehr liebenswürdig. Ja, sie sind im Grunde recht wild. Der Name des Stammes, um den es dabei besonders ging, war Hadandua, mit denen die Briten vor Generationen einmal Krieg geführt hatten. Die britischen Soldaten nannten sie Fuzzy Wuzzies, weil sie ihr Haar mit Hammelfett einschmierten und etwa 30 cm hoch über ihren Kopf stehen ließen. Sie trugen Speere und würden genauso gern einen Speer nach dir werfen, als dich zu fragen, wie es dir geht. Ich fand mich selbst in einer äußerst intensiven Haltung der Fürbitte wieder. Ich schüttete mein Herz für diese Menschen aus und machte dabei eine übernatürliche Erfahrung. Als ich auf mein weißes Nachthemd hinabsah, merkte ich, dass es in einem übernatürlichen Licht leuchtete. Ich erkannte, dass ich das Herz Gottes berührt hatte. Dann schickte mich die Armee an einen kleinen Ort jenseits der Hügel am Roten Meer namens Jibait, ein elendes Loch in der Wüste. Dort befand sich ein kleines Hospital, wo man ausschließlich italienische Kriegsgefangene versorgte, die es wegen des Kriegs in Ägypten zu Tausenden gab. Obwohl ich mich eigentlich um die Kranken kümmern sollte, weil ich Vorkenntnisse hatte und rechnen, schreiben und lesen konnte, bekam ich doch immer wieder eine andere Aufgabe. Sobald klar war, dass ich Christ war, wurde ich für Dinge verantwortlich gemacht, wie Schokolade und Bier, die man anderen nicht anvertrauen konnte, mir jedoch schon. Deshalb war ich selten im eigentlichen Sanitätsbereich tätig. In diesem Hospital war ich für die Essensrationen und die Lebensmittelversorgung zuständig, wie auch für die einheimischen sudanesischen Arbeiter, die die niederen Arbeiten im Hospital erledigen mussten. Der Vorarbeiter der Einheimischen hieß Ali. Er war ein Schurke. Er behielt einen Teil des Lohns für sich, den er den ihm unterstellten Arbeitern auszahlen sollte. Er war berüchtigt. Ich traf ihn jeden Morgen in meinem kleinen Büro und wir sprachen darüber, was am Tag zu tun sei. Wir hatten nichts gemeinsam, bis ich herausfand, dass er an Satan glaubte, was ich sehr seltsam fand. Ich sagte zu ihm, ich glaube auch an den Teufel. Und schon hatten wir eine merkwürdige Gemeinsamkeit. Wir beide glaubten an den Teufel. Eines Tages hatte er sich verspätet und kam hinkend in mein Büro. Er sagte, ich war im Krankenhaus und ließ mir meinen Fuß verbinden, denn ich habe da eine Verletzung. Ich hatte das Neue Testament gelesen und wusste, dass man Menschen die Hände auflegen konnte, woraufhin sie gesund werden würden. Aber ich hatte noch nie gesehen, wie das jemand tat. Ich erklärte ihm in einfachen Worten, dass die Bibel das sagt, und ich fragte ihn dann, möchtest du, dass ich dir die Hände auflege und für dich bete? Oh ja, erwiderte er. Ich erinnere mich noch gut, ich behandelte ihn wie eine Bombe, die jeden Moment explodieren könnte. Zaghaft legte ich ihm die Hände auf, sprach ein nettes, formelles Gebet und dachte, das war's. Eine Woche später zeigte er mir seinen Fuß. Er war völlig geheilt. Nun zeigte er Interesse an meinem Gott. Also begann ich, ihm aus dem Neuen Testament vorzulesen. Aber ich hatte nur die King James Version und damals gab es keine andere Bibelübersetzung und Ali konnte nur ganz wenig Englisch, das er von den Soldaten aufgeschnappt hatte, und das war ganz sicher kein King James Englisch. Ich las also aus der King James Bibel und übersetzte die Worte in normales Englisch, damit er sie verstehen konnte. Sein Interesse wuchs. Ich möchte sagen, dass wir wirklich Freunde wurden. Es lag ihm viel daran, mir beizubringen, wie man auf einem Kamel reitet. Ich hatte da meine Bedenken, aber ich stimmte zu. Vielleicht wart ihr schon mal in Ägypten, bei den Pyramiden und seid auf einem dieser zahmen Kamele für Touristen geritten, die ganz brav und folgsam sind. Doch sudanesische Kamele sind ganz anders. Ein solches Kamel zu reiten ist ein Geduldsspiel. Ich stellte fest, dass so ein Kamel nie wirklich stabil ist. Wenn der eine Teil nach unten geht, geht der andere Teil nach oben. Aber ich bestand die Prüfung und es gelang mir, das Kamel zu reiten, das Ali mir gegeben hatte. Eines Tages beschlossen wir, ein kleines Picknick zu machen. Wir wollten in die Wüste hinausreiten, etwas zu essen aus meinem Lager mitnehmen und ein kleines Picknick machen. Wir stiegen auf die Kamele und kamen auch an unser Ziel, aber wir hatten kein Wasser dabei. Am Fuß eines Hügels floss ein kleines, brackiges Bächlein. Und Ali sagte zu mir, wir Sudanesen trinken dieses Wasser, doch ihr Weißen nicht. Nun, sagte ich, die Bibel sagt, wenn ich etwas Tödliches im Namen Jesu trinke, wird es mir nicht schaden. Also trinke ich das Wasser im Namen Jesu. Das machte Eindruck auf ihn. Ich sah, wie ihm klar wurde, dass an dieser Religion wirklich etwas dran war. An jenem Tag lasen wir gerade Johannes 3, wo es um die Wiedergeburt geht. Ich versuchte Ali zu erklären, was es heißt, von Neuem geboren zu werden. Wir stiegen wieder auf unsere Kamele und ritten zurück zum Hospital. Und auf dem Rückweg sprach er die ganze Zeit über dieses von Neuem geboren werden. Was heißt das? Wie kann man von Neuem geboren werden? Ich sagte, Gott gibt dir ein neues Herz. Er lachte, denn er dachte dabei nur an das Herz aus Fleisch und Blut in seinem Körper. Ich fragte ihn, möchtest du gerne von Neuem geboren werden? Er sagte, ja. Ich sagte, hör zu, heute Abend, wenn die Sonne untergeht, betest du in deiner Hütte zu Gott und bittest ihn, von Neuem geboren zu werden. Ich werde zur selben Zeit in meinem Zimmer dasselbe für dich beten. Er stimmte zu. Am nächsten Morgen trafen wir uns wieder und ich sagte zu ihm, hast du gebetet? Er erwiderte, ja. Ich sagte, hast du etwas bekommen? Er sagte, nein. Und ich war etwas entmutigt. Der Heilige Geist flüsterte mir ins Ohr, denk dran, er ist Moslem. Ich fragte ihn, hast du im Namen Jesu gebetet? Er verneinte. Ich sagte, du kannst nur dann von Neuem geboren werden, wenn du im Namen Jesu betest. Bist du bereit, das zu tun? Er sagte, ja. Wir machten für diesen Abend wieder dasselbe aus. Du betest in der Hütte, ich in meinem Zimmer. Am nächsten Morgen traf ich ihn, sah ihn an und ich sagte, du hast es. Sein ganzer Gesichtsausdruck hatte sich verändert. Er war ein neuer Mensch. Und weil ihn jeder im Hospital kannte, hatte das Auswirkungen. Die Leute fragten mich, was ist mit Ali los? Ich sagte, er hat sich bekehrt. Sie fragten zurück, was ist das? Was ist das denn? Und ich sagte, ich werde ihnen erklären. Der befehlshabende Offizier fragte mich, was ist mit Ali los? Er hat sich bekehrt. Was ist das? Ich werde es ihnen erklären. Ein Presbyterianer, der in die Kirche ging, aber er hatte keine Ahnung von Bekehrung. Dann las ich in der Bibel, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Deshalb sagte ich zu ihm, du musst dich taufen lassen. Im Hospital gab es einen kleinen Swimmingpool und wir trafen uns eines Abends an diesem Pool und ich taufte ihn. Das waren mit die glücklichsten Zeiten meines Lebens. Alle anderen Soldaten beklagten sich, warum sitzen wir in diesem elenden Loch hier und können nichts tun, nur Sand und Fliegen und Hitze. Ich war so glücklich, wie man nur sein konnte, weil ich dem Herrn diente. Ich sage euch eins, wenn du dich dem Herrn verpflichtest und hingibst, wird er dich schulen. Er schulte mich in der Armee. Ich brauchte keine Bibelschule. Ich hatte die intellektuellen Kenntnisse, die ich benötigte. Ich musste Erfahrungen sammeln. So wurde ich als Feldwebel des medizinischen Korps der Königlichen Armee ausgebildet. Als ich 1946 aus dem medizinischen Korps entlassen wurde, heiratete ich eine Missionarin, die ein kleines Kinderheim hatte. Bei ihr wohnten 8 kleine Mädchen. Ich heiratete also in eine fertige Familie mit 8 Mädchen hinein. 6 von ihnen waren jüdisch, eine war palästinensische Araberin und eine war aus England. Ich selbst hatte nie Geschwister, ich war ein Einzelkind. Ab meinem 9. Lebensjahr hatte ich nur mehr Lehrer und keine Lehrerinnen mehr. Und nun wurde ich in diese Situation hineingeworfen. Unsere Familie bestand nun aus 11 Leuten. 8 Mädchen, meine Frau, unser arabisches Hausmädchen Jamela und ich. Ich war der einzige Mann. Und ich sag's euch, da musste sich jeder anpassen. Wenn du dein Leben dem Herrn hingibst, wenn du sagst, hier bin ich Herr, ich erkenne, wie dringend die Menschen dein Evangelium brauchen und dass du erst dann wiederkommst, wenn das Evangelium jeder Nation gepredigt worden ist. Wenn du diese verbindliche Entscheidung triffst, wird Gott dich beim Wort nehmen. Er wird nicht notwendigerweise an dir so handeln, wie er an mir handelte, denn er behandelt jeden von uns individuell. Und wenn du dich nie konkret und verbindlich für Jesus entschieden hast, na, warum machst du denn das nicht gleich heute Abend, hier und jetzt? Es wird dich verändern, so wie es Ali veränderte. Ich möchte dir jetzt Gelegenheit dazu geben. Ich sagte, Hingabe ist für junge Menschen genauso real wie für ältere Menschen. Ja, für junge Menschen ist sie manchmal sogar noch realer, denn je älter man wird, desto schwerer fällt es einem, sich zu ändern. Einige von euch sind jetzt in dem Alter, das genau richtig ist, um diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte euch hier und jetzt dazu herausfordern, wenn Gott zu deinem Herzen spricht, wenn du etwas spürst, dann triff eine Entscheidung für Jesus. Wenn du dein Leben noch nie Jesus hingegeben hast, dann sag, hier bin ich, Herr, rette mich. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist und ich werde dir dienen. Wenn du diese Entscheidung bereits getroffen hast, aber nicht weißt, wie es in deinem Leben weitergehen wird, dann sag, hier bin ich, Herr Jesus, ich gehöre dir. Ich gebe mich dir hin, um dir nachzufolgen und alles zu tun, wozu du mir den Auftrag gibst. Ohne besondere Emotionen zu wecken, möchte ich euch nun Gelegenheit geben, diese Entscheidung zu treffen. Bitte steht auf, kommt nach vorne, stellt euch vor die Bühne und bitte ohne Musik. Das ist eine persönliche Entscheidung. Warte nicht darauf, was dein Nachbar tut. Steh auf und komm. Bruder Nowitzki, bitte kommst du nach vorne. Bitte hilf mir und auch die anderen Leiter der Stadt. Kommt bitte. Kommt. Wir haben Zeit. Es geht hier nicht um ein besonderes Gefühl oder so. Das ist eine geistliche Willensentscheidung. Und du wirst nie in einer besseren Position sein, das zu tun als heute. Ich möchte dir sagen, dass Gott dich liebt. Er hat einen Plan für dein Leben. Und das ist der beste Plan, den man sich denken kann. Er ist besser als alles, was du selbst planen könntest. Gut. Wir warten noch ein wenig. Ich habe den Eindruck, dass noch mehr kommen. Der Herr segne euch. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ihr, die ihr den Herrn kennt, betet. Das ist eine wichtige Stunde im Leben dieser Menschen. Ich habe den Eindruck, dass noch 2 Leute nach vorne kommen sollten. Da sind sie, kommt. Kommt nur. Es wäre gut, wenn ihr niederknien würdet. Knien ist eine gute Haltung. Sie drückt Unterordnung und Hingabe aus. Ich werde euch nun ein Gebet vorsprechen. Viele Leute sagen, ich möchte beten, weiß aber nicht was. Ihr richtet dieses Gebet an Jesus. Ein einfaches Gebet. Wenn du damit fertig bist, dann bete einfach so weiter. Du wirst mit Jesus in Berührung sein. Sprich mit ihm. Schütte ihm dein Herz aus. Erzähl ihm von deinen Schwierigkeiten, Problemen und Ängsten. Bitte ihn, dir zu helfen. Nun das Gebet. Bitte sprecht es mir laut nach. Ihr braucht es nicht zu schreien. Sag das Gebet so laut, dass du, wenn du nach Hause gehst, weißt, dass du es gesprochen hast. Sprecht mir nun bitte nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und der einzige Weg zu Gott, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist und wieder von den Toten auferstanden bist. Ich komme jetzt zu dir, meinem Heiland. Ich bitte dich, mir zu vergeben, mich in deinem kostbaren Blut zu reinigen. Mach mein Herz rein und gib mir ein völlig neues Leben ab diesem heutigen Tag. Im Namen Jesu, ich danke dir. Amen. Betet weiter in eigenen Worten. Danke, Herr. Ihr, die ihr gläubig seid, steht doch bitte auf und dankt Gott für diese Leute hier. Lasst uns Gott unser Lob und unseren Dank bringen. Danke, Herr. In der folgenden Fragestunde dieser Jugendveranstaltung gibt Derek Prince offene Antworten auf offene Fragen von Jugendlichen.